Ich hab ihn lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Alte Fremde, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hello. Und wir reden heute über die Geschichte vom Storch. Ja, ja, ich weiß, wir hatten ein paar Aufklärungssendungen. Aber auch das ist ja Teil des Elternseins und vor allem, wenn die Kinder anfangen, Fragen zu stellen.
Hatten wir schon Aufklärungssendungen?
Nein, nicht so richtig im Detail.
Wir haben es immer so einfließen lassen.
Ja.
Vielleicht sollten wir jemanden mal holen, der sich damit auskennt und nicht immer nur gefährliches Halbwissen verbreiten.
Ja. Aber erstmal geht es um Lebensfreude versus Spießertum. Und das ist ja eigentlich auch unsere Sache. Unser Konflikt.
Nur, dass es ich würde unterstellen, dass es bei uns nicht im Kontrast steht. Du siehst es vielleicht anders.
Ich glaube, wir haben einfach eine unterschiedliche Vorstellung, was Lebensfreude bedeutet und was einem Lebensfreude bringt.
Ja, nicht in allen Bereichen, aber ja, grundsätzlich ja.
Ja, und ich nähere mich immer mehr an dein Modell an und du an meins.
Ach so, ich nähere mich an deinem an.
Ja, du bist ja immer wieder gezwungen durch Sachen, die so. Wir machen zusammen.
Okay, ja, das ja.
Jetzt haben wir einen Track zusammen aufgenommen.
Wie das das anhört.
Mic drop. Ja, und da warst du gezwungen, dich Sachen anzunehmen, die ich gerne möchte.
Ja, die Idee fand ich ja auch damals super. Ich habe mich aber vor der Umsetzung gedrückt und zu der kam es jetzt.
Und das war sehr, sehr schön. Mhm. Sehr, sehr, sehr schön.
Ich habe ja gestern gesagt, das schönste Erlebnis der letzten 5 Jahre.
Und ich dachte so, in den letzten 5 Jahren ist dein Sohn geboren. Ein alter Schwede.
So, hui.
Das ist so nebenbei passiert. War das beim zweiten Kind auch noch so ein erhabenes Gefühl wie beim ersten? Weil das ist ja so ein magischer Moment.
Nein, natürlich nicht.
Ist so, okay, da bist du auch da. Habe ich jetzt schon mal erlebt.
Also es war auf jeden Fall auch sehr erhabend. Und ich bin auch ohnmächtig geworden, warum auch immer. Oder fast ohnmächtig.
Was ist denn da? Scheiße. Wirklich?
Ja. Also fast ohnmächtig. Wusstest du es nicht?
Nein, ich habe es schon wieder verdrängt. Oh Gott, ich habe gerade leider das ganze Wasser ausspucken müssen. Oh nee. Oh, jetzt ist alles in der Nase. Wirklich? Ich kann mir das richtig vorstellen.
Ich wurde weggeführt. Die Schwester meinten so, oh, oh. Und haben mich dann so, kommen Sie mal mit und haben mich dann in einen separaten Raum geführt. Also gut, es war ein Kaiserschnitt, ich konnte ja eh nichts machen. Aber es war am.
Man kann nie was machen.
Aber das Kind war draußen und ich sollte es in die Arme bekommen und es ging halt nicht, weil sie meinten, nee, Sie kommen mal mit. Und dann musste ich mich in den Raum legen, Beine hoch und eine halbe Stunde abwarten.
Wenn es wirklich ernst wird, übernehmen die Frauen.
Und ich konnte es mir halt nicht erklären. Also ich habe Blut kann ich sehen, das ist alles nicht so problematisch, aber. Du, wahrscheinlich, weil es doch dann stressiger war, als ich es mir selber einreden wollte.
Mhm. Und dann hat dein System gesagt, bis hierhin und nicht weiter, mein Freund.
Ciao, ciao.
Okay, haben wir das geklärt. Es geht vor allem heute die Geschichte vom Storch und natürlich um Hörermails, weil wir haben schon länger nicht mehr viele, viele Hörermails beantwortet und heute ist mal wieder Zeit. Wir kriegen ja immer ganz, ganz viele von euch an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und der Betreff ist nicht Vaterfreuden, aber wir dachten, die passt ganz gut hier rein. Lebensfreude versus Spießertum. Und sie kommt von Alina. Alina ist 24 und Expertin im Overthinking, Zweifeln und Abwägen. Und das vor jeder neuen Beziehung. Und es wird immer stärker. Das schreibt sie als Vorwort. Seit fast einem Jahr bin ich nun nicht mehr mit meinem Ex-Freund zusammen. Geendet hat es wohl aus demselben Grund, aus dem es angefangen hat. Seine so lebensfrohe, beschwingte und fröhliche, aber eben fast naive und kindliche Art und Weise. Mit ihm konnte man perfekt in den Tag leben, lachen und Spaß haben. Sobald es allerdings um das Angstthema Liebe und Verantwortung, aber auch um das eigene Leben in den Griff bekommen und an die Zukunft denken ging, stand ich eigentlich immer ohne Partner da. Und sie hat jetzt deshalb Schluss gemacht. Er ist noch nicht so wirklich über sie hinweg. Er checkt das langsam und das merkt sie daran, dass er nochmal mit ihr reden wollte.
Er checkt jetzt langsam nach einem Jahr, dass sie mit ihm Schluss gemacht hat.
Genau, ich dir. Da sagt das so langsam. Die Lebensfreude sackt langsam ein bisschen nach unten. Und sie ist jetzt seit 4 Monaten mit einem anderen Mann zusammen und der ist in vielen Punkten das komplette Gegenteil. Er steht ziemlich stabil im Leben, arbeitet auf eine sichere und möglichst sorgenfreie Zukunft hinaus, gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, Verlass und Verständnis und beweist jetzt schon Potenzial für eine gemeinsame Zukunft. Ich wollte immer jung Mutter werden, ist natürlich immer relativ, was jung heißt, heiraten und mit meinem Partner auf Augenhöhe leben. So sehr ich ihn auch für diese Aspekte schätze und ich alleine für die Tatsache, dass er ein nicht mehr ganz so verschwommenes Zukunftsbild in mir hervorruft, dankbar bin, sehe ich dann doch immer wieder die lebensfrohe und unbeschwerte Art von meinem Ex-Freund. Also es ist jetzt nicht so, dass er das Leben eines 50-jährigen Beamten lebt mit 25, aber ich kann nicht leugnen, dass ich Angst vor einem gesetzten, eintönigen und spießigen Leben habe. Denn auch mit Mann und Kindern möchte ich die Person bleiben, die ich bin. Eher spontan, eher sprunghaft, eher lebensfroh und humorvoll und sicher auch ein wenig chaotisch. Meine Freunde haben mir beigebracht, diese Dinge an mir zu ehren und ich habe gelernt, es als Gabe zu sehen und als Eigenschaften, die das Leben in Bewegung halten. Jetzt ist die Frage, ne? Ich könnte euch jetzt fragen, was Liebe ist. Und je nach Erkennungsmerkmalen die richtige Wahl meines zukünftigen Partners treffen. Aber ich frage mich auch, glaubt ihr daran, dass man fühlt, wenn es richtig ist? Wie viele Abstriche sind zu viele, um zufrieden zu sein in einer Partnerschaft? Und vor allem, wird es Zeit, mich von einem ausgeglichenen, erwachsenen Mann lieben zu lassen und das tägliche Abenteuer in anderen Dingen zu suchen? Danke für das Lösen meiner Quarterlife-Crisis.
Quarterlife-Crisis?
Huiuiui.
Overthinking.
Alina. Alina, vielen Dank erstmal für deine Nachricht. Und das ist ein klassisches Dilemma, in dem wir alle stecken.
Allerdings.
Das eine ist Abenteuer und für Abenteuer braucht man eins. Und das glaubt man gar nicht so richtig.
Ah ja?
Vertrauen, dass am Ende alles irgendwie gut ausgeht.
Ah.
Und das andere ist, ich schaffe mir Sicherheit, ich plane mein Leben, dass ich in 10 Jahren sorgenfrei leben kann. Diese 10 Jahre wird es übrigens, by the way, nie geben. Kleiner Spoiler. In 10 Jahren gibt es neue 10 Jahre, die dann dafür sorgen. Oder ich acker jetzt mal die nächsten 15 Jahre so doll, dass ich dann nicht mehr arbeiten muss und verpasse das Aufwachsen meines Kindes.
Sehr gut.
Auch ein ganz großer Klassiker. Richtig geile Attitüde, finde ich immer. Und dann ist alles besser und alles sorgenfrei. Das Problem bei so einem Ansätzen ist, ich strebe so sehr nach Sicherheit und bin bereit, so viel für diese Sicherheit aufzugeben, dass ich am Ende nicht mehr den Mut habe, tatsächlich was zu verändern. Oder ich brauche so eine große Lebenskrise, signalisiert durch meinen Körper, dass der die Handbremse zieht, signalisiert durch mein Umfeld, dass ich bereit bin, Veränderungen zu machen. Also wenn ich reinrutsche in 10 Jahren dann, in 15 Jahren dann, ist es immer ein ganz, ganz lautes Signal dafür, dass man eigentlich jetzt in diesem Moment etwas ändern sollte.
Ja, und wofür ich auch lange gebraucht habe, in dem Moment, wo man sich so einen Satz vorsagt wie in 10 Jahren möchte ich oder in 5 Jahren sollte es so und so sein, schafft man ja auf dem Weg dahin seine eigene Realität, die dann in dem Moment, wo man diese 10 Jahre erreicht hat, komplett anders ist, als man sie sich damals vorgestellt hat. Also es ist auch illusorisch, sich diese Angst zu entsagen, dass man, wenn man dieses Ziel irgendwann erreicht hat, der Wunsch, der vor 10 Jahren irgendwann mal ausgeäußert wurde, dann auch erfüllt ist. Weil man
und vor allem ist er nicht mehr aktuell. Das eben ist das Problem.
Also und dieser Illusion bin ich selber so ein bisschen erlegen, weil ich dachte so, ja, ich möchte mal irgendwann meine Ruhe haben.
Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben. Ich ein Ziel war es für in 10 Jahren nicht irgendwie Sicherheit, sondern du willst einfach nur deine Ruhe haben. Und grumpy old man.
Das ist über null eingetroffen. Das ist eigentlich genau das Gegenteil eingetroffen. Und bin jetzt mit dem Ergebnis auch sehr happy. Also das hätte ich aber vor 10 Jahren nicht erwartet. Also oft setzt man sich ein Ziel. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Das war eins von denen.
Ja. Mein höchstes Ziel.
Was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass man sich ein Ziel setzt und oft auf dem Weg merkt, hey, ich habe zwar dieses Ziel und ich habe es auch immer noch vor Augen, aber es passiert ja gerade was ganz anderes, was weitaus cooler ist und besser ist und seinen Goalpost nochmal verändert. Und das ist auch völlig okay. Deswegen bin ich ein Freund davon, sehr grobe Ziele zu setzen und nicht zu sagen, hey, in 15 Jahren möchte ich aufhören zu arbeiten.
Also ich bin schon ein Freund davon, sehr klare Ziele zu setzen. Also auch eine klare Vision von dem zu haben, was man letzten Endes möchte. Allerdings bin ich kein Freund davon, alles diesem einen Ziel von Sicherheit unterzuordnen. Mhm. Ganz genau. Weil am Ende ist es so, dass du dir die Scheuklappen aufsetzt. Du siehst dann nur noch dieses Ziel und denkst dir, okay, das kleine Ziel. Und alles, was hinter diesen Scheuklappen stattfindet, die Beziehung, ein Kind, was gerade groß wird, mit dem du in Beziehung sein könntest, deine Familie, deine Geschwister, deine Hobbys, das Wohlbefinden im Hier und Jetzt, wird ganz, ganz oft diesem einen Ziel untergeordnet, weil die Scheuklappen dich das gar nicht mehr sehen lassen. Mhm. Und das finde ich immer super, super schwer. Und wie wichtig ist es bitte, auch im Hier und Jetzt zu leben und zu gucken, was steht jetzt gerade an, was sorgt jetzt für Zufriedenheit. Es gibt ja auch manche Leute, die arbeiten auf die Rente hin. Ne? Ich habe noch 12 Jahre im Job und dann bin ich endlich in Rente und dann bemerke ich, dass mein gesundheitlicher Zustand es nicht mehr zulässt, zu verreisen. Oder noch viel schlimmer, und das checken ganz, ganz viele Leute nicht, mein System stellt sich auf was ganz Bestimmtes ein, nämlich auf, ich erlebe jeden Tag meine Routinen, ich bin in meinen Schienen drin. Darum manche staunen, wie sich Menschen jeden Tag zum Sport motivieren. Die müssen sich nicht mehr motivieren, weil das hormonelle System, die neuronalen Verkettungen, alles sich auf das tägliche zum Sport gehen eingestellt haben und die ihren Dopaminstoß da kriegen. Es ist gar nicht so schwierig, wie man denkt, jeden Tag zum Sport zu gehen, wenn man das erstmal für ein paar Wochen durchzieht. Dieses paar Wochen durchziehen ist das Schwierige. Dieses längerfristig geht eigentlich im Verhältnis. Also, das große Thema ist, wenn du dann am Ende bist und sagst, hey, ich bin 65, 66, 67 und jetzt bin ich endlich in Rente, ist dein System es so gewöhnt, zu Hause zu bleiben, immer Schema F durchzuziehen, und Urlaub, Erfüllung macht dir ein Stück weit Angst auch und fühlt sich dann ganz, ganz oft, nicht immer, gar nicht mehr so schön an, wie du dir das vorgestellt hast. Und die Frage ist, bist du dann wirklich auch der Typ, der überall hinfährt und die Kulturen aufsaugt und das Leben führt? Ich würde mein Leben natürlich auch manchmal Zielen unterordnen, keine Frage. Also wenn ich sage, ich möchte schlanker werden, heißt es für mich, gesünder ernähren und natürlich auch Sport machen.
Ja.
Aber zu sagen, ich möchte in 10 Jahren ein sicheres Leben leben und deswegen muss ich jetzt alles dem unterordnen, finde ich ganz schön schwierig.
Ja, wobei man auf der anderen Seite tut man ihrem derzeitigen Partner auch ein bisschen Unrecht, wenn er dieses grobe Ziel sich für die Zukunft gesetzt hat, heißt es ja nicht, und das müsstest du überprüfen,
genau,
ob er nicht vielleicht trotzdem im Alltag und auf dem Weg dahin bereit ist, Risiken einzugehen und auch ein gewisses Chaos zu akzeptieren. Und ich glaube, in der Beziehung kann es auch sehr fruchtbar sein, wenn es Gegensätze gibt, wenn es bis zu einem bestimmten Grad Gegensätze gibt, wo beide voneinander profitieren können. Also wenn du jemand wärst, der jetzt auch extrem nach Sicherheit strebt und das gleiche Ziel hat wie er, dann würdet ihr wahrscheinlich gut zueinander passen, aber ihr würdet euch auch wenig gegenseitig befruchten. Und da, glaube ich, musst du sehr gut für dich gucken, inwieweit ihr genau auf diesem Level unterwegs seid. Also ist ja auch bereit, dein Chaos, dein Risiko, deine Lebensfreude, so nenne ich es jetzt mal, zu akzeptieren und in sein Leben zu integrieren, genauso wie du bereit bist, seine Sicherheit, seine Ruhe in dein Leben zu integrieren. Und nur dann könnt ihr für euch beide eine gemeinsame Zukunft auch leben und definieren.
Und es ist immer das Wechselspiel aus Kontrolle und Vertrauen im Leben.
Mhm.
Also Vertrauen, dass irgendwie alles gut geht und ich in den Tag hineinleben kann, und vielleicht auch verbunden mit einer gewissen Naivität, wie du es beschrieben hast, aber damit auch einer Lebenslust. Und auf der anderen Seite der Skala steckt halt Sicherheit, Planung. Ich mache das so, wie ich denke, dass es in Zukunft mir das Ergebnis bringt, was ich haben will. Und ich glaube, es ist am Ende ein in der Mitte einpendeln.
Mhm.
Es kann nicht nur das eine sein und, oh ja, was essen wir denn später? Eine Pizza, glaube ich, könnte. Weißt du, hast du Geld da? Nö, aber wir werden schon Also wir können ja irgendjemanden fragen, also irgendwie wird schon gehen. Das kann man leben, wenn man das möchte. Ich glaube, am Ende ist es auch nicht das selbstbestimmte Leben, was ich mir für mich vorstellen würde. Und auf der anderen Seite so durchgeplant und durchstrukturiert und alles immer nach Schema F machen, wäre auch nicht meins, was so das Gefühl der Sicherheit vielleicht in einen hochkommen lässt.
Ich glaube, wenn eine gewisse Planbarkeit und Struktur gibt auch erst wirklich Raum für Chaos und Risiko. Also nur wenn du bestimmte Sachen in deinem Leben in den Griff bekommst, kannst du auch ein gewisses Risiko leben und Chaos zulassen, ohne dass sich das übermannt. Also ich glaube, das kennt jeder, wenn er eine Lebensphase hatte, in der er irgendwie das Gefühl hat, das läuft gerade gar nichts, und ständig nur seinem selbst geschaffenen Chaos hinterherrennt und versucht, es aufzuräumen und sich eigentlich wünschen würde, dass es ein bisschen strukturierter läuft, und sich dann aber einredet, ha nee, ich bin aber so und es gehört auch zu mir, und nur so habe ich auch Spaß am Leben. Also geht ein bisschen in die Richtung, was du auch gerade beschrieben hast, mit dem sich dazu zwingen, regelmäßig Sport zu machen, führt am Ende dazu, dass regelmäßig Sport machen eigentlich leichter von der Hand geht. Und genauso kann ein strukturiertes Leben und eine Sicherheit und ein Ziel auch den Nährboden schaffen für mehr Risiko, mehr Lebensfreude.
In Brandenburg.
Zumindest da, ja. Ich meine, ich bin so absolut bei dir, dieses Gefühl von, hey, wenn ich mich jetzt auf bestimmte festgefahrene Prozesse einlasse, kann ich da überhaupt noch irgendwann ausbrechen? Und ich hatte dieses Gefühl auch Jahre immer wieder, und es kommt auch immer wieder hoch. Aber
mit uns beiden?
Nein, ja, genau, mit uns beiden. Aber du, das ist ein guter Punkt. Wir sind ja sehr unterschiedlich. Und so wie du vielleicht von mir profitierst, in dem, wie ich bin, profitiere ich auch auf der anderen Seite von deiner Spritzigkeit, Lebensfreude, nenn es wie du willst.
Spritzigkeit. Ja? Mein Opa hatte gerade Geburtstag und wurde 90, ey, noch nicht mehr ihm würde das aus dem Mund kommen.
Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit man schafft sich eh diese Inseln, weil wenn das Grundbedürfnis so stark ist, dass man sagt, ich brauche das trotzdem in meinem Leben, selbst wenn du dich auf einen Partner einlässt, der komplett sein Leben auf Schienen verläuft, wirst du dir wahrscheinlich in anderen Bereichen diese Bedürfnisse holen und dieses Bedürfnis befriedigen und dir das holen, was du brauchst.
Ja. Seitensprung!
Vielleicht auch das, ja.
Findest du, wir sind so unterschiedlich?
Im Kern glaube ich nicht. Doch, im Kern glaube ich, weiß es nicht. Doch, also, ja.
Wie würdest du dich denn im Kern beschreiben und wie würdest du mich im Kern beschreiben?
Ach, scheiße. Ich bin schon jemand, der sicherheitsbedürftig ist, der...
Bin ich nicht?
Aber anders.
Was ist daran so anders?
Bei mir ist es eher aus einer Angst heraus, dass ich immer so eine Art Fettpolster habe. Wenn was passiert, dann bin ich geschützt.
Wenn ich einen Schlag kassiere, polstert mich meine Fettschicht,
genau,
oder wie?
Und bei dir ist es eher, meine Risikobereitschaft führt am Ende zu mehr und das schützt mich davor, dass wenn ich diesen Schlag bekomme, dass ich mich nicht dagegen wehren kann.
Aber motiviert uns am Ende nicht die gleiche Energie oder ist das eine, ich habe Angst vorm Verlieren und deshalb bin ich motiviert und das andere ist, ich sehe den Gewinn, den potenziellen und deswegen bin ich motiviert. Würdest du da den Unterschied machen?
Ja.
Okay. Ja, stimmt. Ich glaube, ich sehe oftmals die Chance als viel, viel größer an als das potenzielle Verlieren. Aber das bringt mich natürlich auch manchmal in Situationen, wo es gut ist, dass du da bist und sagst, willst du dir das nicht nochmal genauer anschauen? Und ich würde nicht sagen, dass ich naiv bin, auch gerade nicht auf geschäftlicher Ebene. Ich glaube, auf der Liebesebene bin ich ganz, ganz oft naiv.
Wenn man nicht da naiv sein darf, wo denn dann?
Ja, toll. Ganz, ganz toll. Das stimmt, da hast du recht. Das ist doch noch mein Tobeplatz. Nein, aber manchmal ist es, glaube ich, gut, noch mal ein bisschen die Anfangseuphorie so kurz runterzudrosseln und zu schauen, wie ist es wirklich.
Vielleicht, ja. Aber es ist auch gut, überhaupt eine Anfangseuphorie zu haben.
Und die nicht gleich runterzufahren. Da müssen wir noch mal genauer reingehen. Kommen wir zur nächsten Hörermail. Der Marc schreibt, der ist mit seiner Frau über 10 Jahre zusammen, wie du, ne?
Ja.
Wow. Und die sind aber schon seit 7 Jahren verheiratet. Und der hat es auch seinem besten Freund direkt gesagt, dass er vorhat zu heiraten. Also es gibt schon ein paar Unterschiede zwischen euch. Und die waren am Anfang so richtig wie die nervigen, kitschigen Pärchen, die man so kennt in der U-Bahn, so, wo man denkt so, seid ihr Magneten an den Mündern? Was macht ihr da? Hat jemand nichts zu trinken dabei? Wollt ihr gespeichert?
Wie nach der Heirat?
Nee, die ganze Zeit. Die waren wirklich die ersten 7 Jahre richtig am Abfeiern und Abknutschen, so wie man es kennt, die ganze Zeit aufeinander. Und ja, die haben einfach auch die Zeit genossen. Aber es kamen Alltagprobleme und seit 2 Jahren unser Kind hinzu. Das könnte irgendwie zusammenhängen, Alltag und Probleme und Kind. Mit unserem Kleinen genießen wir die Zeit, auch wenn er immer noch nicht durchschläft, mit über 2 Jahren und wir fast jede Nacht raus müssen. Wir sind aber in Beratung und lassen uns helfen. Manche Kinder brauchen halt weniger Schlaf und wir haben auch ein gefühlsintensives Kind.
Moment mal, die erwarten, dass das Kind mit 2 Jahren durchschläft?
Ja, also kommt jetzt drauf an, ne? Also
klar, vielleicht gibt's Kinder, aber ich habe von noch keinem gehört, was... Also Felix kommt immer noch, und der ist 4, eigentlich fast jede Nacht zu uns. Also schläft nicht durch.
Nein? Aber nervt er dann
nach? Nein, der kommt
rüber. Ja, genau, vielleicht liegt da auch der Unterschied. Wenn er jetzt einfach nur rüberkommt und weiter schläft, ist ja überhaupt gar kein Stress.
Nee,
aber
nee,
wenn ein Kind nachts beschäftigt werden
will. Ach so,
will,
okay.
Ne? Das Lilla hatte das auch letztens so, dass sie nachts aufgewacht ist. Ich kam nach Hause und ihre Tante wohnt gerade bei mir.
Ach.
Die unterstützt ein bisschen.
Weißt du von deiner Ex-Freundin?
Ja, ist ihre Schwester, also ich denke, die haben das abgesprochen.
Du hast schon wieder so, würde dich bitten aufzupassen, ich bin dann weg.
Nein, aber ich habe es jetzt schon mal 1-2 Nächte genutzt, dass ich nachts zum Surfen gegangen bin. Und
während Lilla alleine zu Hause geschlafen hat.
Ja, genau, ich habe ja aber das Handy auf Signalverbindung, dass ich weiß, ich könnte in 45 Minuten zurück sein.
Du hast sie gesagt, du hast ihr erklärt, wie man Papa anruft.
Aber ich sage dir dann immer am Telefon, was zu tun ist. Mach dir doch mal oben was zu trinken und geh auf Toilette. Nein, sie ist dann nachts da. Auf jeden Fall bin ich mal abends um 11.30 Uhr nach Hause gekommen und dann denke ich, das ist doch die Stimme von Lilla. Und dann hat die einfach im Bett gelegen und gequackelt mit ihrer Tante und ist sich richtig amüsiert, so richtig, haben da so im Bett gelegen und Bücher gelesen und dann noch erzählt.
Was?
Wie erwachsene Menschen. Ich fand so ein richtig geiles Bild, als ich sie gesehen habe, als ich so reingekommen bin durch die Tür und beide so lachen. So. Und dann denke ich mir mal,
war auch Wein im Spiel?
Nee, die haben echt wirklich eine gute Zeit gehabt. Und dann denke ich mir, wie streng muss man eigentlich sein als Vater oder Mutter, wenn du so einen Moment sofort kaputt machst? Es ist doch so schade, worauf kommt es denn im Leben an, dass man genau solche Momente hat? Eigentlich arbeiten wir genau alle auf solche Momente zu, wo wir irgendwie mit den Menschen, die uns am wichtigsten sind, zusammen sein können und eine gute Zeit haben.
Meine Frau zum Beispiel ist ja bei vielen Dingen auch sehr streng, aber wenn so eine Momente entstehen, dass sie es dann auch schafft, oder was heißt schafft, dass wir beide da einig sind, dass das halt passieren darf. Also dass man, keine Ahnung, wenn sie mich dann irgendwie abends erwischt, wenn ihr, hey, wie, ihr guckt jetzt noch einen Film, ist doch viel zu spät, du musst ins Bett, dass es dann nicht irgendwie gleich irgendein Streit ausbricht oder vor dem Kind eine Auseinandersetzung darüber, sondern es erstmal so hingenommen wird und es was Besonderes ist für das Kind.
Ja, also total.
Bei dir hätte es ja auch so sein können, dass du sofort so, was ist hier los? Und du weißt ganz genau, die muss ins Bett, warum? Also das daraus, was nimmt das Kind davon mit am Ende?
Dass du derjenige bist, der schöne Situationen zerstört.
Ja, genau.
Ja, eigentlich schon.
Eigentlich nur das.
Und dass Mama und Papa ultra streng sind und sowas darf es nicht geben.
Und ein Kind kann auch verstehen, dass es Ausnahmen geben darf. Total. Ich meine, Lilla wird ja nicht jede Nacht mit euch spielen.
Überhaupt nicht. Das war jetzt eine Nacht von, ich würde mal sagen, 200, wo ich das erlebt habe bei ihr. Also total easy und total gut.
Und ich finde sowas auch krass wichtig.
Also ja, total gut. Ich fand es, ehrlich gesagt, im ersten Moment habe ich so gewundert, hä, ich höre ihre Stimme? Und dann habe ich gehört, wie sie so gelacht hat. Und dann dieser Moment, die Tür aufzumachen von dem Gästezimmer und Lilla zu sehen, wie sie mit ihrer Tante so auf dem Kissen liegt, Arm in Arm, und wie sie so reden, und als ob sie schon so 20 ist und ihre Probleme bespricht und die dann darüber reden und eine gute Zeit haben. Das war so ein krass cooles Bild irgendwie für mich, dass ich dachte, ja, genießt es doch jetzt nochmal 5 oder 10 Minuten und dann ist langsam auch Schlafenszeit.
Musstest du sie dann ins Bett bringen oder hat es deine Tante einfach weiter übernommen?
Nee, ich habe das gemacht.
Ah ja.
Aber ich habe dann auch nicht mehr weitergeredet. Sie wollte dann noch weiter quatschen. Dann habe ich gesagt, du, Papa ist jetzt müde. Du kannst mir gerne noch was erzählen, aber Papa macht schon mal ein bisschen die Augen zu.
Hey, das ist mache ich auch immer so bei meiner Tochter, die mich immer noch ewig voll quatschen will, wenn es dann irgendwann auch reicht. Aber was dann passiert ist, ich schlafe auch innerhalb von einer Minute ein.
Ja, ist auch okay. Und wenn du dann wieder aufwachst, irgendwann, irgendwie um 21.30 Uhr, schläft sie auch, oder?
Ja,
Zaubertrick.
Zaubertrick.
Easy. So, jetzt zurück zu Marc. Und er kommt zu seinem eigentlichen Thema. Er hatte diese Vorsituation und jetzt im Bett läuft es okay. Schon mal ein Vorteil zu vielen anderen Pärchen, wenn es dann läuft. Aber halt selten, und ich musste mir schon öfter anhören, dass ich sie seit ein paar Jahren nicht mehr so in den Arm nehme oder küsse wie früher und ihr dadurch die Lust fehlt. Das Gespräch hatten wir schon öfter. Sie braucht diese regelmäßigen Küsse und Berührungen, damit sich in ihr Lust sammeln kann, wie in einer Tropfsteinhöhle. Ich entgegne immer damit, dass das normal ist und man nach so vielen Jahren halt nicht mehr so zueinander ist wie am Anfang einer Beziehung. Ich wünsche mir beim Sex eigentlich auch mehr Initiative von ihr.
Aha.
Und dass wir mehr ausprobieren oder dass sie halt auch mal die Initiative ergreift, mich massiert, und das hat sie seit über 2 Jahren nicht mehr gemacht.
Da liegt ja also der Hase im Pfeffer.
Ah ja, das Massieren bleibt aus. Großer, großer Trennungsgrund, wenn die Massage ausbleibt. Das alles hängt ja eventuell miteinander zusammen. Sherlock, das ist eine Annahme, die ich jetzt erstmal ohne weitere Untersuchungen zu machen nicht unterstreichen kann. Ich sehe halt auch neben uns andere befreundete Pärchen, bei denen es längst abgestumpft ist, die so lange zusammen sind, dass da gar nichts mehr läuft.
Woher weiß er das?
Für mich völlig normal, weil er mit ihnen redet, denke ich.
Ja, also was ist da die Wahrheit? Du bist eine Frau mit einer Frau.
Du siehst ja, wie Pärchen miteinander sind. Also
ja, heißt es, lässt sich darauf immer gleich auf deren Sexleben schließen?
Naja, weil aber Sexleben, es ist ja nicht immer alles Sexleben. Es ist ja, das meiste ist ja Alltag. Sex ist ja am Ende 2 Minuten des Tages. Im Durchschnitt. 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, wie auch immer.
Mhm.
Ne? Also auf jeden Fall, guck mal, wie oft hast du Sex?
Einmal die Woche.
Einmal die Woche im Durchschnitt. Wie lange geht der?
1 Stunde.
Du lügst. Wie lange geht der wirklich?
Von 10 bis 60 Minuten. Nein, von 10 bis 40 Minuten.
40 Minuten?
Ah ja, kann schon mal. Doch.
Seien wir mal realistisch, 10 bis 30 Minuten. Das heißt, treffen wir uns in der Mitte in der Durchschnittszeit, reden wir über 20 Minuten. 20 durch 3 sind knapp unter 3. Das heißt, du hast durchschnittlich 3 Minuten am Tag Sex. Über diese fucking 3 Minuten
reden. Das ist ganz schön viel.
Findest du? 3 Minuten am Tag Sex? Du putzt dir länger die Zähne, als dass du Sex hast am Tag. Wahnsinnig viel, jo. Richtig, richtig lange. Du bist länger auf Toilette, als du Sex hast am Tag.
Den Vergleich wollte ich jetzt gar nicht.
Du machst alles länger, als du Sex hast am Tag.
Ja. Ja.
Also, es ist nicht nur der Sex wichtig, sondern auch der Alltag. Also, wie sind die Pärchen miteinander?
Und ja, aber sagt, das weiß man ja nicht. Also, wenn
das
nur
sieht man doch. Ja. Naja, gut.
Das ist, was ich meine.
Ja, es gibt auch noch immer diese fiesen Pärchen, die einem richtig was vorspielen, wenn sie kommen und dann zu Hause richtig abgestumpft sind und so, wenn man irgendwo anders ist, dann so, Schatz, willst du noch was?
Und die gibt's auch umgekehrt.
Ja, die gibt's auch umgekehrt. Also man weiß nicht, welches Chamäleonpaar man vor sich hat.
Also warum ich darauf rumreite, ist, es ist gefährlich, bei so einem Konfliktgespräch auf andere Pärchen zu verweisen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Bei anderen ist das auch so scheiße wie bei uns.
Oder gut.
Ja, immer schwierig. Gut, aber er sagt, tagsüber Papa sein und abends zur Sexmaschine verwandeln, das ist halt nicht so einfach. Ich versuche immer wieder an mir zu arbeiten und sie wieder öfter in den Arm zu nehmen und zu küssen, weil ich sie liebe. Das funktioniert ein paar Wochen oder manchmal auch nur ein paar Tage und dann stumpft es wieder ab, ohne dass ich es merke. Auch jetzt, wo der Kleine da ist, denke ich mir manchmal, nicht vor unserem Kind. Also die langen Küsse mit Zunge und so. Küssen war für mich noch nie so wichtig, eher eine Nebensache. Meistens küssen wir uns dann nur noch richtig, wenn wir dann auch Sex haben. Sie wünscht sich sowas öfter zwischendurch, wo ich dann immer den Kleinen auf der Schulter sehe, der schreit, nimm die Zunge aus der Frau, sie ist keine Eisdiele.
Ist das ausgedacht? Oder hat er
nee, steht ja.
Nein, ich meine, ob er sich's ausgedacht hat oder ob das wirklich passiert
ist. Nein, der sagt ja safe nicht, der Kleine, der ist zwei. Also es sei denn, es ist auch kreativ, also es kann ja auch sein. Nein, aber ich verstehe sie auch und würde es auch gerne ändern. Aber ich bin halt auch so, wie ich bin, oder? Wir hatten jetzt vor kurzem wieder ein gutes Gespräch und ich wollte abends öfter den Fernseher auslassen. Der ist bei ihr auch ein Stimmungskiller. Mir war das aber immer egal. Bei meinen Ex-Freundinnen war das nie ein Thema und manchmal fingen wir halt auch an, beim Fernsehen zu fummeln. Meine Frau ist aber auch seit der Geburt unseres Kindes nicht mehr so wie davor und es fällt ihr seit längerem schwer, den ersten Schritt zu machen. Wie gehen wir mit der Situation um? Einfach akzeptieren oder etwas ändern?
Ich überlege gerade, ob vielleicht meine Frau heimlich in Form eines Mannes diese Mail geschrieben hat.
Wieso?
Ja, weil ich viele Parallelen erkenne von dem, was...
Du wünschst dir mehr Küsse mit Zunge?
Nein, aber ich...
Wo denn?
Na, ich wünsche mir keine Küsse mit mehr Zunge. Also,
küsst ihr euch mit Zunge?
Also wie er es beschreibt, eigentlich auch nur, fast nur beim Sex. Oder, ja, also so richtig mit Zunge?
Ja, so selten?
Wenn, ja. Mhm. Also er sagt ja, dass es mit der Zeit weniger wird und das kann ich definitiv beschreiben. Und auch das Bedürfnis, meine Frau regelmäßig in den Arm zu nehmen oder mal einen Bussi hier oder da zu geben, ist sehr in den Hintergrund gerückt.
Also, aber berührt euch manchmal beim Vorbeigehen, dass man so mal kurz den Po streift so?
Ja, das schon ab
und zu. Oder so ein Klapp so?
Ja.
Sie bei dir auch?
Ja, doch. Mhm. Übergriffig. Ich fühle mich da auch immer nicht wohl.
So wie ich das manchmal bei dir mache?
Ja, ungefähr.
Ich mache das einfach, um dich zu provozieren, wenn du manchmal so dastehst, dass ich meinen Fuß zwischen deine Beine schiebe.
Und ich frage mich schon...
Ganz kurz mal, im Zuge von alle behandeln sich gleich, ne? Mhm. Ich meine, wenn ich das mit einer Mitarbeiterin aus meinem Betrieb machen würde. Schwierig. Ich mache das ja mal mit dir.
Stimmt, ich dürfte mich eigentlich auch mal ans... An wen wende ich mich denn da?
Erstmal an die Polizei. oh Gott, ey, schrecklich. Nicht vorstellbar.
Nee. Na, auf jeden Fall, ich kann das definitiv nachvollziehen, was er schreibt. Aber ich ziehe auch meinen Hut, weil er sehr viel dafür tut. Und deswegen verstehe ich die Beschwerden deiner Freundin oder Frau gar nicht. Es hört sich für mich so an, als würdest du ständig in dem Prozess sein, auch dir Gedanken darüber zu machen, wie du die Situation verbessern kannst. Du gerätst dann wieder ins Hintertröpfchen und merkst dann, ich habe sie da zu wenig gemacht und erinnerst dich dann wieder an, okay, ich muss es wieder mehr machen. Also du bist, und das ist eigentlich der erste und wichtigste Schritt, du bist ständig im Prozess, dir zu überlegen, was wünscht sich eigentlich meine Partnerin von mir in unserer Liebesbeziehung und veränderst dein Verhalten auch. Also, und den Wunsch auf der anderen Seite, dass du sagst, du möchtest, dass sie mir die Initiative ergreift, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also das ist auch irgendwie immer schwierig, wenn nur der eine angehalten wird, hey, mach mal, ich würde hier gerne mal wieder Sex haben, aber dazu muss halt ganz viel im Vorfeld passieren. Warum kann sie das nicht auch machen?
Total. Und es ist nicht ganz so easy, ne? Das muss man auch einfach sagen, weil sich diese Sachen ja gegenseitig bedingen, wie du es schon beschrieben hast. Ne? Sie hat Bock auf Sex, wenn sie von dir geküsst wird. Sie ist wie so ein Becken der Lust, wo man immer wieder die Gießkanne von Liebkosungen, von Berührungen, von Aufmerksamkeiten reinschütten muss und irgendwann quillt denn dieses Becken über und du kannst dann diesen Luststrom unten im Becken vor der Schleuse auffangen.
Ja.
Ja, so ist es leider. Und du auf der anderen Seite, klar, und das ist auch hormonell bedingt, ne? Nach 10 Jahren Beziehung hat man einfach einen anderen Hormoncocktail zusammen als nach 4, 5 Jahren und vor allem nach 1, 2 Jahren, ne? Und wenn du schon so lange so eine innige Beziehung zu ihr gehabt hast, das ist schon eigentlich krass.
Ja. Ja, die 7 Jahre, wow.
Ja, und man merkt ja, dass du sehr bemüht bist, allein, dass du uns diese Mail schreibst. Es gibt wahrscheinlich 50% der Paare, wenn nicht 70% der Paare, die lange zusammen sind, die in einer sehr, sehr ähnlichen Situation sind.
Wo keiner sich so viel Mühe gibt.
Wo der Mann zu faul wäre oder auch die Frau, diese Mail zu schreiben.
Na, das auf jeden Fall.
Nein, aber 100%. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Jetzt ist die Frage, wie kommst du aus diesem Dilemma raus? Das Erste ist, wie sehr setzt du dich unter Druck? Braucht es diesen Druck für eine Verhaltensveränderung? Und was ich sehr, sehr schön fand, war der Satz, ich nehme sie öfter mal in den Arm oder versuche das zu tun und sie mehr zu küssen, weil ich sie liebe.
Ja.
Aus diesem Gefühl der Liebe, und da braucht unser Gehirn leider Unterstützung auch manchmal, dass wir uns auch daran aktiv erinnern, sein Verhalten zu verändern. Weil wir denken immer, alles muss so aus diesem Bauchgefühl heraus entstehen. Also unser Bauchgefühl wird schon für uns die richtige Entscheidung treffen. Stimmt leider nicht.
Gerade wo du sagst, ich habe letztens mit meinem Nachbarn trainiert draußen und dann kam seine Frau raus und hat irgendwas gemacht und er lief so auf sie zu und ich habe so im ersten Moment gedacht, was macht der denn da gerade? Wir trainieren doch hier. Und dann ist er einfach zu ihr hingegangen und hat ihr einen Kuss gegeben. Und ich war so völlig irritiert und dachte so, warum machst du das?
Was soll das?
Was soll das?
Das hat ja keinen Platz.
Vor meinen Augen. Und dann, ich musste dann daran denken, oh, wenn ich schon so im ersten Moment darüber denke, scheint wohl bei mir was falsch zu sein. Und ich genau was sagen, man muss sich auch da immer wieder auch zu zwingen. Diesen Satz fand ich auch sehr schön zu sagen, ich mache es und ich will mir da Mühe geben, weil ich sie liebe. Bei dir ist eigentlich schon alles richtig. Ich habe so ein bisschen Gefühl, wenn das stimmt, was du schreibst, dass es deiner Frau schwerfällt, die Sachen aber auch so anzunehmen. Oder?
Ja, also ich habe in der Vergangenheit immer wieder von Partnerinnen gehört, ist das dann auch echt?
Oh.
Wie ich diesen Satz hasse.
Ey.
Ja, es ist echt, weil du es gerade erlebst. Bam! Nein, aber das ist ja immer die Frage, ist das denn auch echt? Ja, weißt du, warum das echt ist? Ja, kommt es denn auch aus deinem Gefühl heraus? Ja, aus dem Gefühl, dass ich dich sehr, sehr gerne mag und mein Verhalten für dich ändern möchte. So gerne mag ich dich.
Mhm.
Nur, es kommt nicht mehr aus diesem Impuls heraus, aber es kommt aus dem Gefühl heraus, dass ich dich so gerne mag, dass ich gerne mein Verhalten für dich ändern möchte und dass ich gerne auch deine Wünsche erfülle, wie du auch manchmal meine Wünsche erfüllst. Obwohl du es vielleicht nicht aus diesem sprudeligen Bauchimpuls heraus findest. Warum lachst du so schäbig?
Ja, nur so.
Hast du Bilder im Kopf?
Ja.
Ich glaube, wenn du dir das Gefühl der Liebe auch mehr bewusst machst und das als Motor deiner Handlungen siehst, dann wird es wahrscheinlich auch leichter, diese Routine in Anführungsstrichen einschleifen zu lassen. Und wer weiß, was passiert. Und ich möchte das wichtigste Sexexperiment an dieser Stelle zitieren, was ich jemals mitbekommen habe. Ich habe es nicht selber ausprobiert. Ich kannte ein Pärchen, die waren wahrscheinlich 7, 8 Jahre zusammen, also schon wirklich so, dass Moos überall auf dem Pärchen war. Also richtig lange schon.
Mhm.
Und die hatten irgendwann keinen Sex mehr. Und dann sind die zu einer Sexualtherapeutin gegangen und ich habe schon öfter gesagt, die hat denen dann verordnet, jeden fucking Tag Sex zu haben. Und was passiert? Natürlich ist es lächerlich, es macht manchmal gar keinen Spaß, bla bla bla. Aber der Körper stellt sich wieder darauf ein, produziert Hormone und am Ende ist man wieder in einem anderen Rhythmus und fühlt auch anders füreinander. Weil ganz viele unserer Gefühle hängen ja von unseren Hormonen ab. Und wenn der Sexmotor erstmal wieder angeschmissen wird, ne, wenn der alte Knatterkahn jeden Tag auf den See hinausfahren muss, dann weiß der alte Knatterkahn, der hat morgens anzuspringen.
Muss man das dann auch mit seiner Frau machen oder kann man das dann auch zu Übungszwecken mit anderen machen?
Ja, wenn du das gerne mit deiner Frau, diese Innigkeit leben willst, dann besser mit deiner Frau. Wenn du es mit irgendjemandem anderen erleben möchtest, dann mit der Person.
Da könnte so ein Paartherapeut richtig den übel mitspielen, indem er sagt, ihr seid da übrigens frei von, mit wem ihr es macht. Es geht nur um die Übung, es geht nicht darum, mit wem ihr es macht. Trainiert, der Trainingseffekt stellt sich trotzdem ein.
Freies Spiel.
Freies Spiel, genau.
Bevor wir zur letzten Hörermail von heute kommen, Maria, und das ist die Geschichte vom Storch, noch der Hinweis, ihr könnt uns ja abonnieren auf Instagram und natürlich den Podcast auf der Plattform, wo ihr seid. Ob ihr bei dieser Amazon Music oder Apple Podcast oder auch Spotify seid. Auf Apple Podcast und bei Spotify habt ihr die Möglichkeit, eine Bewertung zu hinterlassen. Das ist auch immer sehr, sehr lustig. Und wenn ihr sagt, hey, ihr wollt euch mal eine Live-Show angucken, wir sind auch auf Tour Ende April 2022. Und wo überall und welche Städte schon ausverkauft sind, seht ihr auf bestefreundinnen.de. An beste@bestefreundinnen.de könnt ihr uns auch eine Mail schreiben und das hat die Maria getan. Hi, ich bin Maria, bin 25 Jahre alt und habe mal eine Frage zum Thema Aufklärung. Mein Freund hat einen 6-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Er und seine Ex-Freundin sind sich allerdings selten einig, was das Thema Erziehung angeht. Mein Freund ist eher locker und sieht vieles nicht so streng. Sie würde ich als sehr fürsorglich und behütend beschreiben. Oh, wenigstens positiv, ne? Bei ihren Streitigkeiten kann ich mal ihre Seite verstehen. Oft sehe ich die Dinge aber auch wie mein Freund. Oft sehe ich die Dinge aber auch wie mein Freund. Nun zum eigentlichen Thema. Mein Freund und ich haben seit ein paar Monaten einen gemeinsamen kleinen Sohn. Und natürlich hat der große Bruder die Frage der Fragen gestellt. Papa, wie entstehen eigentlich Babys? Wir haben ihm also erklärt, wie Babys entstehen. Ganz ehrlich und trotzdem kindgerecht würde ich behaupten, ja, Papa hat mich dann richtig genommen, also dein Papa nicht, also, ne, und von hinten gebankt und hat meine Haare so genommen. Kennst du das, wenn man die Haare der Frau zu so einem Pferdeschweif macht und sich da nur mit einer Hand dran festhält, wie so hoch auf dem goldenen Mann?
Singst du das dann?
Genau, sie haben kindgerecht ihm das erklärt und sie hält nichts vom Lügen und wir wollten ihm nichts vom Storchen erzählen. Tja, und dann kam natürlich der böse Anruf der Mama. Wie wir denn dem Kind sowas erzählen können, was meinem Freund denn einfiele, er sei unverantwortlich und so weiter. Sie, wie wir erfahren haben, erzählt dem Kleinen nämlich wirklich die Geschichte mit dem Storch. Jetzt meine Frage, sind wir wirklich unverantwortlich, weil wir einen 6-Jährigen diesbezüglich nicht anlügen wollten? Wie und wann würdet ihr eure Kinder aufklären, beziehungsweise wie hättet ihr auf die Frage reagiert?
Schwierig, aber...
Was? Wirklich schwierig?
Ja, also ich hatte die Mail ja auch gelesen und erst falsch verstanden. Ich dachte, es geht um ein fremdes Kind, also kein Kind, was irgendwie in einer Beziehung steht zu einem von euch. Und da dachte ich so, ja, ich kann die Mutter definitiv verstehen, weil man sich eigentlich nicht einmischt in die Erziehung der Eltern von anderen Kindern. Also es gibt immer wieder mal Situationen, ich glaube, die kennen alle Eltern, wenn sie Freunde von den Kindern da haben, wo Situationen entstehen, die man selber anders handhaben würde und dann so einen Satz hört, ja, aber bei mir dürfen wir das so und so oder bei mir uns machen wir das so und so. Und dann gibt es für mich immer die Regel, ja, wir machen das aber hier so und so und du kannst es gerne zu Hause machen. Aber bei so einem sensiblen Thema, glaube ich, hätte ich bei einem fremden Kind gesagt, du, frag doch am besten deine Mama und deinen Papa. Mhm. Nun gestaltet sich das ja natürlich hier ein bisschen anders.
Frag doch am besten deine Mama.
Ja, genau. Weil dein Partner ja in dem Fall... auch der Vater ist von dem Kind und auch das Recht hat, zu seinem eigenen Sohn zu erklären, wie er es für richtig hält.
Meine 50% der Erziehung, hier mache ich, was ich möchte.
Exakt. Und da er ja nichts gemacht hat, was irgendwie verwerflich ist, ihr habt einfach dem Kind kindgerecht die Wahrheit gesagt und damit auch dazu beigetragen, dass er das Thema besser versteht, kann ich ihren Aufreger zwar verstehen, aber nicht nachvollziehen. Weil die Mutter wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ein Problem damit hat. Ein Problem mit ihrer eigenen Sexualität hat vielleicht sogar, aber definitiv ein Problem damit hat, ihrem Kind kindgerecht Sexualität beizubringen.
Mhm. Wie soll das ablaufen? Also wie macht man das dann letzten Endes? Was würdest du sagen, ist der gute Weg?
In dem konkreten Fall wäre es natürlich schön gewesen, wenn er vorher mit der Mutter sich darüber beraten hat. Schon weit, weit vorher. Also nicht,
ach so, okay,
nicht anzurufen und sagen, du, ich habe jetzt hier folgendes Problem. Dein Sohn, also unser Sohn.
Ey, ich finde, man kann das Ganze abkürzen. Es ist einfach mal völlig an den Haaren herbeigezogen, Kindern irgendeine fucking Geschichte vom Storch zu erzählen.
Das auf jeden Fall.
Das ist eine richtig dumme Lüge. Mhm. Und ich finde, ich habe mich immer darüber geärgert, wenn ich irgendwann später als größerer Mensch herausgefunden habe, dass mich meine Kinder über Jahre angelogen haben. Und meine Tochter hat mir schon erzählt, Sperma erzeugt Kinder bei Frauen im Bauch.
Ja.
Und da denke ich mir so, ja, okay, tut's, ja, warum nicht?
Genau.
Also die haben ein Aufklärungsbuch, was sie zusammenlesen, das liest jetzt meine Ex-Freundin mit ihr. Und das finde ich völlig in Ordnung. Und da im Ganzen eine gute Normalität reinzubringen. Was passiert denn, wenn man das nicht tut? Ne? Was passiert denn mit den Kids, wenn die irgendwie Lügengeschichten erfahren und dann irgendwann das alles selber herausfinden und so ein gestörtes Verhältnis mit ihren Eltern haben, dass sie nicht das Gefühl haben, mit den Themen und mit meinen Fragen kann ich auf meine Eltern zugehen.
Ja, oder auch so ein gestörtes Verhältnis zu Sexualität haben.
Zusätzlich.
Dass sie in ihrem Freundeskreis gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Genau, was ist passiert? Ich war in Amerika, habe ich ein gutes Beispiel dafür. Da gab es ganz, ganz viele ultrakonservative, spießige Familien, die mit ihren Kindern nie über Sexualität geredet haben. Das wurde totgeschwiegen. Wie sie auf die Welt gekommen sind, das war ein Wunder. Was haben die gemacht? Einige von den Mädels und Jungs haben einfach in der Schule während der Schulzeit auf den Schultoiletten gebankt. Das war wirklich ein richtiges Thema. Die Security ist immer oft an den Toiletten. Und bei den Jungs gab es auch keine Türen mehr an den Toiletten, damit man sich nicht in die Kabine verdrücken konnte.
Ja.
Das ist ziemlich krass, ne? Und das war wirklich Gang und Gäbe.
Weil es kann ja nichts passieren, die Kinder kommen ja vom Storch.
Genau. Ja, und was gibt's dann noch? Schwangerschaft im ganz, ganz jungen Alter.
Hm. Was man definitiv sagen kann, ist, dass du für dein Kind oder dass ihr für das Kind das Richtige gemacht habt. Den Konflikt, den ihr jetzt aber habt, ist mit der Ex-Freundin und den müsst ihr, glaube ich, aushalten. Also den müsst ihr auch tragen. Für das Kind war es die richtige Entscheidung. Was natürlich auch passieren wird, ist, dass das sechsjährige Kind jetzt zur Mutter geht und jetzt wahrscheinlich schon fragt, Mama, was stimmt denn? Papa hat mir das und das erzählt. Ich dachte, die Kinder kommen vom Storch.
Papa hatte recht.
Hier wäre es wirklich wichtig, dass ihr euch mit der Mutter des Kindes nochmal zusammensetzt und einen gemeinsamen Weg definiert, weil ansonsten das Kind komplett verwirrt ist. Weil wenn die Mutter jetzt anfängt, das wieder alles zu revidieren und zu sagen, nee, 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 das stimmt nicht, was Papa dir gesagt hat, die Kinder kommen vom Storch und das funktioniert so und so, lass dir keinen Quatsch einreden, dann ist am Ende noch was viel Schlimmeres entstanden, weil das Kind weiß am Ende nicht mehr, wem es von den Eltern glauben kann. Also verliert das Vertrauen in beide Elternteile. Deswegen, ich glaube, was ich vorhin kurz angedeutet habe, am besten wäre es natürlich gewesen, wenn man sich über dieses heikle Thema schon weitaus im Vorfeld einmal Gedanken gemacht hätte, um genau das abzufedern. Aber das kann man natürlich nicht immer. Man kann nicht das ganze Leben vorprogrammieren, sondern man muss oft auch so reagieren, wie es kommt. Und das ist eigentlich auch die schönste Situation, wenn man mit Kindern Momente erlebt, wo die einem vor eine Challenge stellen, die man dann auch entsprechend lösen muss und dann schnell eine gute Entscheidung treffen muss, die sowohl für einen selbst als auch für das Kind die richtige ist. Und ich glaube, ihr habt da den richtigen Weg gewählt.
Ich bin mal gespannt, wie meine Tochter auf mich zukommen wird oder ob ich auf meine Tochter zugehen muss.
Das wird auf jeden Fall noch kommen.
Ja. Kam es bei dir schon?
Mhm.
Und? Easy?
Also was einfach ist, wenn man Werkzeug zu Hause hat. Und mit Werkzeug meine ich zum Beispiel Bücher, die einem dann helfen.
So, guck mal, das ist Papas und Mamas Kiste. Das ist die Kiste der Lust, die ist für die Kinder nichts.
Die einem dann helfen, wenn einem das Thema unangenehm ist oder wenn man da nicht weiß, wie man mit umgehen soll, die einem dann helfen, das genauer zu erklären. Also, dass man auch die Kinder vielleicht besser verstehen. Weil es ist schon schwierig zu erklären, du, ja, wie machst du es denn? Sagst du dann, ja, Papa hat Papas
Pipimann?
Pipimann wird ganz hart. Und dann, also
das löst allein sofort ein Problem, ja, genau.
In mir auch. Bei mir auch. Und das, genau das ist auch passiert. Und dann so ein Buch zu haben, wo man sagen kann, ah, okay, hier, guck mal, das passiert. Und dann entstehen auch ganz natürliche Gespräche. Weil wenn die Kinder dann formulieren, ach so, okay, das passiert mit dem Penis, warum passiert denn das? Das kann man dann auch wieder, dann wird es auf einmal auch gar nicht mehr so schlimm. Weil man dann merkt, es ist irgendwie doch ganz normal. Nur wir sind wahrscheinlich selber nie so aufgeklärt worden, also ich weiß nicht, wie du aufgeklärt wurdest, aber ich definitiv nicht so, dass dann auch wieder das hochkommt, dass man nicht weiß, wie man das eigentlich formulieren soll den eigenen Kindern gegenüber. Weil man nimmt ja ganz viel auch von dem mit, was einem die Eltern damals beigebracht haben, entweder bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, in so Momenten kommt es auch wieder hoch, dass man sich entweder bewusst daran erinnert oder das Gefühl hochkommt, es ist mir ganz unangenehm, darüber zu reden. Auch wenn es mir eigentlich im Alltag mit Erwachsenen und Gleichaltrigen nicht unangenehm ist, aber das, was damals gewesen ist, wie es mir damals erklärt wurde, in die Situation kann ich mich sofort wieder hineinversetzen und es fühlt sich sofort unangenehm an. Vielleicht ist es auch das.
Mhm. Und auch mal mit diesem Gefühl einfach auch zu sein. Ne?
Ja.
Das ist ja immer im Leben. Oh Gott, wie ich diesen Satz eigentlich hasse. Sei mal mit dem Gefühl.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.